13. September 1967, Mittwoch. Die New York Times illustriert die Erinnerung der Svetlana Stalina mit einer Fotografie von 1941. Sie zeigt das Kind, zu schwer für seine 15 Jahre, in einer weißen Bluse mit zwei verschlungenen S vor der Kühlerhaube einer imposanten Cis-Limousine des Familienwagens. 1942, berichtet die ungeratete Tochter, wurden eine Menge Leute in Lagern erschossen. Habe keine Ahnung, warum dies geschah. Und noch eine Nachricht aus der unterhaltenen Industrie. Sonntagnacht wurde Frank Sinatra frech gegen einen Arbeitgeber und wurde zu Boden geschlagen und verlor auch zwei Zähne. Der Bundesrichter Dudley B. Bonsall hat der U-Bahn auferlegt, auch kriegsfeindliche Plakate als Anschlag zu dulden, wegen des 14. Verfassungszusatzes. Gesines 10 Tage im Atlantik sind jetzt zugedeckt von 3 Wochen in der Stadt. Und die Verhaltensweisen der Angestellten sitzen ihr wiederum dicht auf der Haut. Wiederum rückt sie die Zeit ihrer Uhren um 5 Minuten vor, um einer Verspätung im Büro vorzubeugen. Diese 5 Minuten verschweigt sie sich beim Einschlafen wie beim Aufstehen. Erst bei Verspätung der U-Bahn vertraut sie wissentlich auf die Reserve. Aus den einzelnen Betriebsstörungen der Bahn macht sie eine negative Regel, um den Weg zur Arbeit von Grund auf zu schützen gegen Einbußen an Zeit, und im Gedächtnis spart sie weiterhin solche Minuten unter 5, die bei einem vorzeitigen Ende des Frühstücks abfallen, oder sie zweifelt am Gang der Uhr. Sie überwacht die deponierte Zeit nach den Ansagen der Rundfunksender, verheimlicht sie sich gleichzeitig in einem Misstrauen gegen die Lässigkeit der Sprecher. Leute, wenn ihr um 5:30 aus dem Haus sein wolltet, seid ihr jetzt erst 7 Minuten verspätet. Außerdem versucht sie, ihren Erfahrungswert von 35 Minuten zwischen Wohnung und Schreibmaschine durch eiliges Umsteigen und durch waghalsige Ausdeutung der Ampelzeichen zu vermindern, ohne allerdings den Gewinn zu ihren eigenen Gunsten auf dem Zifferblatt anzulegen. Die angesammelte Rücklage schickt sie gelegentlich schon um 8:10 weg von der oberen Westseite, bringt sie oft um 8:30 vorbei unter der ungefügten Uhr im Bahnhof Grand Central. Dies ist die Uhr, die Amerika aufweckt. Und nicht selten war sie um 8:45 an der elektrischen Normaluhr im Büro, deren spinnenbeiniger Sekundenzeiger am Spielraum hobelt. In der gewonnenen Viertelstunde könnte sie die Zeitung aufhalten, aber es käme ihr kleinlich vor, pünktlich um 9:00 anzufangen. Und sie greift doch in den Eingangskasten. Auf das Tempo der Arbeit wirkt die hamsterische Zeitmessung nicht, denn ihr werden Vorgänge nach Vorrat und Anfall zugeteilt. Es gibt auch 30 Minuten, in denen der Angestellte Crespal Lexika liest, arbeitsam vorgebeugt bei offener Tür. Erst 5:10 beginnt sie, ihre gehorteten Minuten an die gewöhnliche Zeit zu erstatten. Dabei verliert sie leicht 1 oder 2 von den wirklichen Zeiteinheiten, so dass sie meist erst 40 Minuten nach 5 Uhr vor der Tür ihrer Wohnung steht. Diesen Unterschied von 1/12 Stunde hält sie aber für echten Verlust, da muss Marie noch gar nicht gewartet haben. Die Geschäftsführung hat keine Stechuhren aufgestellt und in den regelmäßigen Mitteilungen an das Personal kommt das Wort Pünktlichkeit nicht vor. Gesine ist dieser besonderen Firma nicht mehr ergeben als früheren Arbeitgebern. Es reicht ihr nicht zu einem schlechten Gewissen, wenn sie sich morgens um 2 Minuten verspätet. Die verfrühte Ankunft kann ihr als Beflissenheit, ja als Streberei ausgelegt werden, und doch nicht vermag sie das Jonglieren mit der erfundenen Zeit aufzugeben. Sie kann sich auf sonst nichts verlassen. Sie lässt sich aufziehen von Mrs. Williams mit der teutonischen Tugend der Promptheit. Sie lässt D.I. schwafeln von traumatischen Schulstrafen für Verspätung. Sie hat nur diesen Scheck, der zu Ende und zu Mitte des Monats in einem verschlossenen Umschlag mit der Hauspost kommt, $8,000 im Jahr, Steuernachzahlung noch nicht gerechnet. Der Scheck ist nichts gegen eine Gewerkschaft der Angestellten, die streiken könnte, wie die Arbeiter gegen Ford, die Eisenbahner gegen die Long Island Railroad, die Lehrer gegen die Stadt. Ihr kann alle 14 Tage gekündigt werden und sie hat nur 5 Monatsgehälter auf einem Sparkonto, damit sie Maries Schule bis zur nächsten Anstellung bezahlen kann. Sie will keine Versicherung versäumen, nicht einmal die rechtzeitige Anwesenheit am Arbeitsplatz, der optische Präsenz. Und vertrauliche Überstunden, in denen Waldorf Astoria Towers, 30 Meter hoch über der abendlichen verlassenen Lexington Avenue, 30 Meter im Freien über den angetrunkenen Herren, verirrten Touristen, königlich patrouillierenden Taxis im stinkenden Kanal der Straße. In der stockigen Luft der Klimamaschinen, Luft aus Großmutterschubladen, Schubladen voll Kurioser und Preziosen. Überstunden für den Vizepräsidenten der Rosny, der in seine Suite geleitet wird als ein geliebter Fürst auf Durchreise, dem das Hotel eine Bar mit frischem Eis auffährt, einen zweiten Fernsehapparat, eine elektrische Schreibmaschine in einer Art fahrbaren Wiege. Überstunden für die Übersetzung eines Briefes aus Prag in Polnisch und Französisch, über Nachtlokale, Schmalfilm, ein Mädchen namens Maria Sophia, über Staatskredite auf Dollarbasis. Überstunden mit Cocktails. Überstunden mit Heimreise in einer schwarzen Kutsche durch das rötliche Gegenlicht der westlichen 40er Straßen, unter den Bogengüssen offener Hydranten, über der Schnellstraße der Westseite, hoch neben dem grauen, dampfenden Hudson, dem in Dunst gewickelten Gegenufer, voran am gefegten, gehakten Riverside Park, über der Erde. Stunden über die Arbeitszeit, über den Bedingungen gewöhnlicher Arbeit. Es war ein Ausflug. Es war lustig. Es war sonderbar. Es waren Überstunden ohne Bezahlung.